erneut geht es an für 15.30 Uhr. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Leute, hier ist wieder Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast. Zwei Spieltage sind in jeder Gruppe der Europameisterschaft bereits gespielt und wir wollen uns mit euch mal einen Überblick über den Stand in den jeweiligen Gruppen verschaffen. Zur Unterstützung sind selbstverständlich auch wieder mit dabei Fabi und Sören. Grüß euch Jungs, guten Abend.
Guten Abend aus Oldenburg.
Servus aus Düsseldorf bzw. Meerbusch. Hallo zusammen. Ich habe direkt mal gleich eine Idee, die ist mir gerade eben eingefallen. Wollen wir die Gruppe A vielleicht nach hinten stellen heute, weil die spielen ja aktuell noch. Also wir sind sozusagen heute das erste Mal wirklich live. Was haltet ihr davon, wenn wir die Gruppe A dann am Ende nehmen? Weil dann ist die sozusagen fertig durchgespielt, dann können wir die als letztes direkt gleich schon mal komplett analysieren.
Genau, können wir so machen. Springen wir direkt in die Gruppe B. Und dann schauen wir mal, wie waren eure Eindrücke von den ersten beiden Spieltagen in Gruppe B?
Ja, ich glaube, in der Gruppe B hat dieses Dänemark-Finland-Spiel alles überschattet mit dem Zwischenfall um Christian Eriksen. Deshalb rutschte das Spiel zwischen Dänemark und Finnland ein bisschen in den Hintergrund. Aber sonst haben wir, glaube ich, noch einen sehr souveränen Auftritt der Belgier gesehen, die ja 3-0 gegen Russland gewonnen haben. Also das ist so meine Einschätzung.
Die Belgier fand ich
ja,
jetzt.
Im Grunde genommen kann ich mich dem.
Ja.
Nee, Tobi kann es gar nicht.
Also, ich war von den Belgiern jetzt, hatte ich so das Gefühl, dass sie das Spiel eigentlich ganz souverän runtergespielt haben und eigentlich nur so mit 70-80% gespielt hatten. Wenn es mal nötig war, haben sie wieder angezogen, aber waren nie jetzt wirklich auch gefordert. Ganz souveräner Auftritt. Und ja, also die Belgier haben wirklich nur das Nötigste getan. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht.
Ja, ich glaube, das gilt für beide Spieler. Ne? Im zweiten Spiel ja dann auch gegen Dänemark. Also bislang Belgien absolut souverän und auch wirklich nur das gemacht, was sie mussten.
Ja gut, also ich sehe das leicht anders. Also ich glaube, die haben ein ziemlich starkes erstes Spiel hingelegt gegen Russland, die mit Sicherheit auch für mich in der Gruppe auf Platz 2-3 oder für Platz 2-3 in Frage kam. Genauso haben sie dann im Spiel gegen Dänemark auch den Charaktertest eigentlich bestanden, meines Erachtens, sind früh in Rückstand geraten, war mit Sicherheit auch ein ziemlich emotionales Spiel für die Dänen. Das Stadion war auch, ja, ich glaube, fast sogar dreiviertel ausverkauft. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Heißt eigentlich, da war ja stimmungsmäßig auf jeden Fall alles wirklich ja, ziemlich emotional, wo die Belgier das dann einfach auch nochmal aufgrund individueller Klasse einfach auch noch spielen drehen. Also so einfach nur, dass die jetzt oder das Pferd waren, was nur so hoch springen musste, so sehe ich es jetzt nicht. Ich glaube, die Leistung muss man schon anerkennen und wenn man fair ist, sind wir alle drei im Vorfeld eigentlich so weit gewesen, dass wir sie nicht zum engeren Favoritenkreis gezählt haben. Mittlerweile würde ich sagen, nach den ersten Eindrücken, auch zu den anderen Top-Favoriten, die wir vielleicht vor dem Turnier hatten, würde ich schon sagen, dass sich da ein bisschen was verschoben hat. Aber ich denke, da werden wir gleich noch mal mehr drauf eingehen.
Ja, hier haben wir ja gesehen, Kevin de Bruyne kommt von der Bank, Eden Hazard kommt von der Bank. Also die werden sich im letzten Spiel wahrscheinlich gegen die Finnen auch noch ein bisschen mehr einspielen fürs Achtelfinale. Also die Belgier werden schon noch ein paar Prozente da dann draufhauen, auf jeden Fall.
Ja, das ist es ja gerade. Ich glaube, das, was bei den Belgiern natürlich dann steht und fällt ein Stück weit mit der Form der einzelnen Schlüsselspieler. Und wenn du einen Eden Hazard mit Kevin De Bruyne in Topform hast und dann hast du noch jemanden wie Lukaku da vorne drin stehen, dann wird es mit Sicherheit spannend. Also für jede Mannschaft, die gegen die Belgier spielen muss.
So, dann wird Belgien als Gruppenerster in der Gruppe B auf jeden Fall durchgehen. Tendenzmäßig eher Russland oder eher Finnland als Gruppenzweiter, beide mit 3 Punkten. Die Russen im letzten Spiel gegen die Dänen, die bis jetzt noch gar keinen Punkt geholt haben und die Belgier halt, wie schon gesagt, gegen Finnland. Eure Einschätzung?
Ja, spannend auf jeden Fall, der letzte Spieltag der Gruppe. Ich gehe davon aus, dass Dänemark gegen Russland gewinnen wird. Ja, und Finnland wird gegen Belgien verlieren. Also ich weiß gar nicht, dann sind wahrscheinlich drei Mannschaften am Punkt gleich mit 3 Punkten, wenn Dänemark gewinnen sollte. Und da kommt es ja dann wirklich auf das Torverhältnis an. Also es wird auf jeden Fall spannend.
Dann wäre sozusagen Finnland als Zweiter, glaube ich, durch. Weil da ist, zählt ja erst der direkte Vergleich und dann das Torverhältnis, richtig?
Ja, ist richtig, genau. Erst der direkte Vergleich und danach kommen dann halt erst die Tore, richtig.
Ich glaube, an Dänemarks Position würde sich dann, glaube ich, sogar letztendlich gar nicht wirklich viel ändern. Wobei das müsste man sich jetzt mal genau anschauen. Also du meinst tatsächlich, dass die Dänen am Montag gegen Russland gewinnen und die Finnen gegen die Belgier verlieren, nehme ich an, oder?
Ja, genau, ja.
Ja, also ich sehe es, ich glaube, das Maximum, was für die Dänen da war, einfach nach Spiel 1, war da einfach, glaube ich, der emotionale Bruch mit einem kurzen, ja, wie sagt man da, mit einer kurzen Aufflammen mit der frühen Führung gegen Belgien. Ich glaube, gegen Russland wird es am Montag maximal zu dem Punkt reichen. Die Finnen, die haben keine Chance gegen Belgien, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann gehen für mich eigentlich die zwei Mannschaften, die einfach in der Gruppe oder seit der EM eigentlich am besten performen, dann auch absolut verdient, meines Erachtens, dann mit Belgien und Russland definitiv durch.
Ähnlich spannend geht es ja momentan auch noch in Gruppe C zu. Da hat sich auch wie in Gruppe B bereits die Belgier, haben sich hier die Niederländer schon mit 6 Punkten an die Spitze gesetzt und ihnen folgen die Ukraine und Österreich mit jeweils 3 Punkten. Auch eigentlich eine ziemlich enge Gruppe. Ich habe mich ziemlich über das erste Spiel der Niederländer gefreut gegen die Ukraine. War für mich ein ziemlich abwechslungsreiches, offensives Fußballspiel, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, mit eins der Highlights bis jetzt, dieses Spiel. Also die Ukraine hat ja auch, oder generell in den beiden Spielen ja auch gegen Nordmazedonien gut gespielt, haben eine wirklich auch junge Mannschaft, die Spaß macht. Und die Niederländer weg vom 4-3-3, da gab es ja auch ein bisschen Ärger mit den Fans, aber die machen es auch sehr souverän und werden auch dann auch verdient ins Achtelfinale einziehen.
Also ich finde es tatsächlich gut, weil es war meine Gruppe. Ich habe die Gruppe als Todesgruppe ein Stück weit bezeichnet und wirklich auch hier nochmal ohne Ironie, sondern weil einfach die Niederländer der Top-Favorit in der Gruppe waren. Und ich glaube, so ehrlich muss man sein, der Rolle wurden sie definitiv gerecht mit dem Auftritt gegen die Ukraine, gegen ein starkes Ukraine gewonnen. Und jetzt eigentlich zum dritten Spiel der absolute Showdown zwischen Ukraine und Österreich. Ich persönlich, ich glaube Tobi, du auch, im Vorfeld der EM haben wir die Ukraine ein bisschen stärker eingeschätzt als die Österreicher noch. Es wird auf jeden Fall richtig spannend. Ich glaube meines Erachtens, dass wir beide nach wie vor richtig liegen und die Ukrainer, ja, absolut. Jarmolenko übrigens in Bombenform. Ich glaube, Zinchenko ist im Moment auch richtig gut drauf. Und ein Stück weit das Momentum spricht meines Erachtens ein bisschen für die Ukrainer.
Ja, wir haben ja, wie du schon angedeutet hattest, die Ukraine leicht favorisiert auf Platz 2, noch vor den Österreichern, also eine junge Mannschaft, wo viele, ich musste mich da bei manchen Namen auch erstmal ein bisschen schlau machen, weil man ja so die ukrainischen Spieler gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis auf vielleicht auf Malinowski oder auch Jamolenko, die man halt so ein bisschen kennt, Zinchenko. Aber da ist auch noch der ein oder andere, der wahrscheinlich nach der EM den ein oder anderen Verein wahrscheinlich zur Auswahl haben wird.
Vielleicht aber auch nochmal, fairerweise muss man den Nordmazedoniern auch noch ein Kompliment machen, sowohl im Spiel gegen die Österreicher, also dann im zweiten Spiel. Also die hängen sich da voll rein im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch gegen die Ukraine. Und was jetzt eigentlich auch nochmal vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen mehr für die Ukrainer spricht, ist, die Österreicher haben sich wahnsinnig schwer getan über weite Strecken gegen Nordmazedonien. Und ich glaube, wenn es einer von euch beiden weiß, ich glaube, der Führungstreffer auch dann recht spät erst durch die Vorarbeit von David Alaba recht spät entschieden, das Spiel. Also Kompliment auch noch an die Nordmazedonier. Und ich glaube aber halt tatsächlich, dass das Momentum ein Stück weit mehr bei den Ukrainern ist als bei den Österreichern.
Lass uns mal zu den Niederländern kommen. Die haben mir fußballerisch bis jetzt eigentlich mit ein, zwei anderen Mannschaften mit am meisten Spaß gemacht. Eine junge, offensive Mannschaft, attraktiver Fußball. Also Die Niederländer müssen wir auf jeden Fall, hatten wir ja auch schon letzte Woche angesprochen, auf jeden Fall mittlerweile zu den Favoriten zählen, oder?
Bin ich halt noch ein bisschen vorsichtig, klar. Die Form stimmt, die Ergebnisse stimmen. Die Attraktivität ist durchaus vorhanden. Letztendlich gibt es für mich aber noch ein, zwei Mannschaften, die dann definitiv von der Klasse her nochmal über den Holländern stehen. Würde aber definitiv, was ich spannend finden würde, wenn die Holländer vielleicht einen richtigen Kracher bekommen würden in der K.O.-Phase. Aber ja, du hast recht, die sind momentan mit, würde ich mal behaupten, von der Form her unter den Top 3, Top 4 definitiv.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also wirklich treten als Mannschaft auf. Jetzt Frankie de Jong, glaube ich, spielt überragend mit Jorginho Wijnaldum. Wout Weghorst, der im Prinzip jahrelang keine Rolle gespielt hat in der Nationalmannschaft. Also da hat Frank de Boer auf jeden Fall eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Und dass über das Achtelfinale hinausgehen wird, gehe ich auch stark von aus.
Also ich muss noch ein ganz großes Kompliment machen. Ich bin totaler begeisterter Anhänger von Wout Weghorst, auch schon in der Bundesliga. Also wie der sich da vorne teilweise reinhaut, die Bälle festmacht und dann auf die nachrückenden Wijnaldum und de Jong die Bälle wieder ablegt. Und dann kommt er noch von den Außen, Dumfries und von Arnold. Also Wout Weghorst hat sich auch in seinem ersten Spiel direkt belohnt mit seinem ersten Tor. Also der macht eine richtig klasse Europameisterschaft.
Ja, ich habe wo du das mal mit Wout Weghorst angesprochen hast, der im ersten Spiel sein Tor gemacht. Bei Kicker hat er aber allerdings notentechnisch hat er eher schlecht abgeschnitten, da hat er zweimal die 4 bekommen, da war eher Memphis Depay derjenige, der vorne besser benotet worden ist. Und du hast recht gehabt, Sören, Frankie de Jong, auf jeden Fall auch notentechnisch zumindest da die tragende oder eine der tragenden Figuren im holländischen Spiel.
Die Niederländer werden ja dann im Achtelfinale einen auf den Drittplatzierten der Gruppen D und F treffen. Von daher gehen wir mal davon aus, stand jetzt wahrscheinlich auch locker übers Achtelfinale hinaus.
Ja, ist halt die Frage, wer dann letztendlich im Achtelfinale kommt und wie gut die dann im Vergleich mit den Top-Mannschaften letztendlich abschneiden. Das ist ja der spannende oder die spannende Frage bei den Holländern.
Definitiv. Und einer der möglichen Drittplatzierten ist momentan auch einer der Mannschaften, die mich momentan so ein bisschen enttäuscht haben eigentlich. Hatte ich mir nochmal eigentlich mehr erhofft. Kommen wir zur Gruppe D. Kroatien, Tschechien, England und die Schotten. Also die Kroaten fallen hinten ab mit einem Punkt. Vorneweg marschieren die Tschechen und die Engländer mit jeweils 4 Punkten. Wie habt ihr die ersten Spiele verfolgt?
Ja, also ich glaube, die Kroaten haben ihren Zenit so ein bisschen auch jetzt überschritten. Ja, klar, vor der Gruppenphase hätte man gesagt, gehen als mindestens als zweites durch hinter England. Aber man hat jetzt schon gesehen, dass da, ja, ich glaube, an 2018 kommen sie nicht mehr ran. Und mehr als Achtelfinale wird es dann bestimmt nicht werden.
Ja, also ich glaube, das erste Spiel, die Engländer gegen Kroatien, war mein persönlicher Eindruck, dass es einfach der Einstand ins Turnier ist oder wie komme ich ins Turnier, die Engländer 1-0 gewinnen konnten. Die Kroaten da eigentlich größtenteils eine ordentliche Leistung, aber letztendlich dann gegen England verloren. Viel schlimmer fand ich dann eigentlich, was am zweiten Spieltag passiert ist. Da war es dann nämlich schon meines Erachtens wirklich enttäuschend gegen Tschechien. Da hätte ich einfach mehr erwartet, weil bei den Kroaten einfach so unfassbar viel Erfahrung auch auf dem Platz steht und vielleicht auch, ich weiß nicht, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwo daneben bin, aber einfach auch viele Jungs dabei sind, wie Modric, Perisic, die vielleicht dann auch ihr letztes großes Turnier, ja wahrscheinlich die WM 22 noch, aber irgendwann ist dann auch nochmal gut. Daher wirklich für mich enttäuschend oder was natürlich auch sein könnte, dass wir die Tschechen einfach viel zu schlecht eingeschätzt haben im Vorfeld des Turniers. Muss man ja fairerweise auch sagen, die sind nicht umsonst dafür mit 4 Punkten im Moment auf Platz 1 in der Gruppe.
Die Tschechen machen das, haben das die ersten beiden Spiele super gemacht aus einer kompakten Defensive. immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Das erste Spiel hatten sie gewonnen gegen die Schotten. Also Patrick Schick mit Traumtor fast von der Mittellinie. Aber nochmal zu den Kroaten zurückzukommen, auch aus der Bundesliga die bekannten Kramaric, Brekalo und auch Rebic. Also da habe ich mir viel, viel mehr Durchschlagskraft vorne im Sturm erhofft und Rebic sogar zur Halbzeit ausgewechselt. Das ist dann schon die Höchststrafe. Also die Kroaten werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen bei diesen Europameisterschaften. Letztes Spiel und dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, wobei, das kann man auch bei den Engländern, die haben ja im zweiten Spiel gegen die Schotten gespielt. Das war ja auch also wirklich enttäuschend, dieses 0-0. Und da kann man, glaube ich, generell nochmal darüber diskutieren, auch mit euch, wie ihr das seht, was die Qualität der Europameisterschaft angeht. Also ich habe jetzt maximal ein, vielleicht zwei Spiele, die so als Highlight hervorstechen. Aber sonst vom Niveau her, was sagt ihr? Also hat mich noch nicht vom Hocker gehauen irgendwie.
Ist halt immer für mich immer so schwer pauschal zu beurteilen, weil ich glaube, wenn ich die Italiener, werden wir ja später nochmal drüber sprechen, die machen für mich von der Form her einen richtig starken Eindruck. Und es kommt halt immer von Spiel zu Spiel, sind da schon ein paar Highlights drin. Zum Beispiel, wenn wir später über die deutsche Gruppe sprechen, da haben wir mit Sicherheit das erste Spiel der Franzosen gegen uns, wo man ja fairerweise sagen muss, eine Mannschaft, die so unfassbar kompakt und gut steht, es hat schon auch, ist ja auch eine Frage der Qualität und was im Vorfeld aber schon klar war, je mehr Mannschaften bei so einem Turnier mitspielen, desto mehr kleine Mannschaften sind dabei, die dann natürlich im Umkehrschluss das Niveau vielleicht in der Gruppenphase ein bisschen senken. Aber letztendlich so enttäuschend finde ich die Qualität des Turniers jetzt eigentlich, wenn ich ehrlicherweise bin, nicht.
Ja, ich bin da eher geteilter Meinung. Also wenn wir uns die Spiele mal angucken, die gehen ja größtenteils alle ziemlich knapp aus. Ein Torunterschied, einige Unentschieden schon mit dabei. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also die Attraktivität, gebe ich Sören recht, lässt schon zu wünschen übrig. Viele Mannschaften neutralisieren sich einfach größtenteils.
Aber das machst du doch nicht an den Ergebnissen fest, oder?
Nein, nicht an den Ergebnissen.
Spiel 0-0 ausgeht oder 1-1.
Kann auch ein super Spiel gewesen sein. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber bei einigen Spielen, da haben wir es wirklich, sehen wir, Mannschaften stellen sich wirklich entweder komplett hinten rein und sind nur aufs Verteidigen aus, wo viele Mannschaften auch Erfolg mit haben, kommen wir gleich zu, unter anderem mit den Schweden, und setzen dann nach vorne
punktuell. Aber dann, Entschuldigung, dann habe ich nur eine Frage, weil wenn wir eine WM haben, dann spielen da noch mehr Mannschaften mit, dann spielen da Mannschaften wie Honduras oder sonst irgendwas mit. Also ich glaube, da die Qualität des Turniers jetzt in Frage zu stellen, das ist eine gewagte These.
Vielleicht habe ich mir persönlich da ein bisschen...
Können wir bei jedem Turnier machen.
Ja, vielleicht habe ich mir da persönlich selber ein bisschen mehr von erhofft, weil die Vorfreude einfach vielleicht ein bisschen zu groß war. Alles in allem sind da schon auch von den Ergebnissen her, ich bin einfach von einigen Mannschaften ziemlich enttäuscht, wie die aufgetreten sind. Sicherlich hat das auch mit dem Gegner der jeweiligen Mannschaft zu tun, aber ich weiß nicht, also so richtig hat mich die EM auch noch nicht vom Hocker gehauen.
Okay, also ich, wie gesagt, nur um es vorwegzunehmen, also ich finde eine unfassbar attraktive italienische Mannschaft, eine Mannschaft mit Frankreich, die im Moment wahrscheinlich das Beste ist, was der Weltfußball im Bereich der Nationalmannschaften zu bieten hat. Dazu noch eine Mannschaft wie jetzt Deutschland, die gestern mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt hat. Eine Mannschaft wie England, die unfassbar viel Potenzial hat, wenn sie es schaffen würde, die auf den Rasen zu bringen. Also da gehen unsere Meinungen definitiv auseinander, wenn ich ehrlich bin.
Die Mannschaften, die du angesprochen hast, Fabi, von denen rede ich jetzt gar nicht. Also da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass die super performt haben größtenteils. Aber ich sage jetzt zum Beispiel mal so eine Mannschaft wie die Schweiz im ersten Spiel 1-1 gegen Wales. Oder dann verlieren sie das zweite Spiel schon ziemlich deutlich 3-0 gegen die starke Italiener. Das ist mir einfach zu wenig. In der Schweizer Nationalmannschaft spielen viele bekannte Spieler auch aus der Bundesliga, die auch sehr ordentliches Potenzial haben, qualitativ. Und ich weiß, also das ist einfach zu wenig. Ich habe bei manchen einfach das Gefühl, dass sie sich nicht vollkommen reinhauen.
Gut, also wie gesagt, ich glaube, es gibt aber auch die Gegenbeispiele, die Belgier, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, der jetzt auch wieder ein Bombenspiel gemacht hat. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt Pro und Contra, aber gut, wenn ihr dabei seid, dass das Niveau eher enttäuschend ist. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass es vielleicht auch viel damit zu tun haben oder hat, dass im Vorfeld relativ wenig ja, darüber gesprochen worden ist, über dieses Turnier. Ich glaube, dass es vielleicht einfach auch vom, ja, von der Art und Weise einfach, dass diese Vorfreude allgemein auf ein großes Turnier ein bisschen gedämpft war aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht liegt es daran. Aber gut, ich meine, wenn ihr meint, dass das Niveau eher enttäuschend ist, klar, man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein.
Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Die Gruppe E, da hatten wir noch eine Mannschaft, die momentan einfach das Pech hat, das Tor nicht zu treffen. Die Spanier in der Gruppe mit den Schweden und der Slowakei. 2 Punkte. Für die könnte es auch nochmal richtig eng werden. Also wenn die nicht ihr letztes Spiel gewinnen gegen die Slowakei, dann könnte es eventuell sogar zu einem Ausscheiden der Spanier kommen. Auch ziemlich überraschend, oder?
Ja, überraschend auf jeden Fall, aber ich habe keinen schlechten Spanier eigentlich gesehen. Jetzt gerade auch im ersten Spiel gegen Schweden, also da waren ja wirklich viele Chancen, nur sie haben das Ding halt nicht reingemacht. Und ich bin aber schon davon überzeugt, dass wir jetzt gegen die Slowaken gewinnen werden und dann auch ins Achtelfinale einziehen. Also enttäuscht bin ich im Prinzip nur von der Chancenverwertung der Spanier, weil sonst, also vom Auftreten her, sie haben ja meist immer auf ein Tor gespielt, habe ich sie nicht so schlecht gesehen.
Ja, dann sind wir wieder anderer Meinung. Ich glaube nämlich, die Spanier für mich dann einfach, auch wenn du ein Spiel hast wie gegen Schweden, dann muss es mit so einem Kader und mit so einer Qualität einfach auch mal 3 Punkte sein. Und dann darfst du die auch in einem Spiel wie gegen Polen, was dann sozusagen der Maßstab in der Gruppe oder der Mitfavorit ist, dann musst du da ein Zeichen setzen. Das ist gestern wieder nicht passiert. Mir ist das alles in allem von der spanischen Mannschaft einfach auch zu wenig. Und deswegen sind die für mich eigentlich eher noch tatsächlich einer der großen Enttäuschungen bis dato, bis zu diesem Turnier auf jeden Fall. Also bis zu diesem Spieltag meine ich.
Ich habe mal ein bisschen in die Statistiken
Und
reingeguckt.
wie gesagt, weil du meintest ja eben zum Beispiel auch, du
Ja.
meintest zum Beispiel auch, die treffen das Tor nicht, aber ist es auch nicht eine Frage der Qualität, wenn du 85% Ballbesitz hast gegen Schweden, wenn du dann halt einfach kein Tor schießt? Hat doch auch was mit Qualität zu tun. Du musst Lösungen finden und dann musst du halt auch mal deine Chancen reinmachen. Und dass es jetzt ein Spiel war, wo die Spanier, meines Erachtens hatten die ja sogar noch, wenn es ganz blöd läuft, verlieren die das Ding noch. Wenn, ich glaube, Markus Berg war es, glaube ich, oder? Aus 2 Meter.
Ja, richtig, Markus Berg und dann auch in der ersten Halbzeit Alexander Isak, wo dessen Schuss noch auf der Linie geblockt wird. Die beiden Chancen, die Schweden hatten, auch hundertprozentig, kann natürlich richtig in die Hose gehen. Aber von den Torabschlüssen her, wir kennen es ja auch von dem einen oder anderen Bundesliga-Verein oder allgemein, dann spielst du 90, 95 Minuten auf ein Tor und es gibt dann so Tage, wo der Ball einfach nicht reinrollen will. Und die Spanier haben jetzt schon 2 Spiele davon gehabt. Die Spanier sind die Mannschaft jetzt bei der Europameisterschaft mit Abstand 151 Angriffe gelaufen auf das gegnerische Tor. Und danach kommen schon die Dänen mit 122 Angriffen. Also ich sag mal, der Wille von den Spaniern, den kann man auf keinen Fall absprechen. Ballbesitz sind die Spanier auch die Top-Nation mit 72% im Durchschnitt. Es muss einfach das Tor fallen, der Knoten muss platzen und dann denke ich, wird es für Spanien auch auf jeden Fall auch weitergehen im Turnier.
Ja, aber die haben halt jetzt auch noch einen ziemlich unangenehmen Gegner. Ich glaube, die Slowakei ist ja, keine Laufkundschaft, die jetzt mal im Vorbeigehen einfach mal so abfieseln mit 3-4-0. Wie gesagt, also ich glaube, der Druck steht ganz klar bei den Spaniern oder der Druck lastet auf den Spaniern. Also das ist eine ganz, ganz interessante Gruppe, vor allem wie die letztendlich am dritten Spieltag auch ausgehen wird, weil die Polen stehen mit 1 Punkt im Moment auf Platz 4. Die wollen mit Sicherheit auch noch ein bisschen länger in dem Turnier mitspielen. Von daher, das ist richtig spannend. Wobei wir dann wahrscheinlich bei dem zweiten Favoriten in der Gruppe werden.
Du sprichst dann die Schweden an als Favorit. Wir hatten ja letzte Woche noch ein bisschen drüber diskutiert. Ich hatte ja mehr die Polen im Vorteil gesehen vor den Schweden. Da sehe ich jetzt momentan ganz alt mit aus. Aber du hast es gerade angesprochen, wenn die Polen ihr letztes Spiel gewinnen im direkten Duell gegen die Schweden, wären die Polen mit 4 Punkten wahrscheinlich auf Platz 2, gehe ich jetzt mal von aus. Die Spanier gewinnen ihr letztes Spiel gegen die Slowakei. Spanien mit 5, dann hätten wir die Polen mit 4 und die Slowakei hätte 3 Punkte. Und da wird es dann interessant, ob 3 Punkte wirklich reichen zum Weiterkommen fürs Achtelfinale.
Ja, also ich glaube halt, wie gesagt, also es ist richtig spannend. Für mich waren ja die Schweden sowieso im Vorfeld ein bisschen von der Form her einfach auch besser als die Polen. Und das ist ja vielleicht bei diesem Turnier auch ein Stück weit genau das, was ich im Vorfeld ein bisschen angesprochen habe. Bei den Polen oft eben auch dieser Anspruch, sich mit den ganz Großen messen zu wollen. Gegen die reicht es aber dann nicht. Und die Gegner, die man eigentlich schlagen muss, gegen die verliert man dann. Und so war es am ersten Spieltag. 1-2 gegen die Slowaken. Das ist dann einfach für so eine Nation oder für so eine Mannschaft einfach viel zu wenig. Und dann hast du so ein Spitzenspiel und da siehst du dann, okay, phasenweise können die da wohl ganz gut mithalten, holen dann einen Punkt gegen die Spanier, unabhängig jetzt von der Form der Spanier jetzt in dem Fall. Aber es ist einfach für mich im Moment einfach viel zu wenig, was die Polen letztendlich auch an Qualität auf den Platz bekommen oder sagen wir es mal so, am PS auf die Straße bekommen. Klar, du hast da vorne drin den Robert Lewandowski, der dir mal den Unterschied ausmachen kann oder eben auch wie gestern mal einen Punkt retten kann. Aber in Summe haben die Polen für mich auch nichts in der K.O.-Phase zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da würde ich es dann tatsächlich letztendlich noch eher den Schweden zutrauen und den Spaniern sowieso.
Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Wenn du gegen die Slowaken, was ja im Prinzip ein Gegner auf Augenhöhe ist, nicht punktest, dann hast du wirklich im Achtelfinale auch nichts zu suchen. Und generell auch vom Auftritt, das hat mich auch nicht wirklich überzeugt. Und da wäre es schon verdient, wenn die Schweden einziehen. Und ich glaube auch, dass sie gegen die Polen dann auch im direkten Duell gewinnen werden.
Ja, zumindest werden sie nicht verlieren. Die Schweden mit einem totalen Defensivbollwerk in den ersten beiden Spielen gegen Spanien 0-0. Jetzt dann der 1-0-Sieg durch den Elfmetertreffer von Peter Forsberg. Die Polen werden das Spiel machen müssen. Die Schweden werden die Polen kommen lassen. Und dann haben die Schweden natürlich im Vorne mit Alexander Isak, der momentan ein richtig gutes Turnier spielt, und Markus Berg, 2 Knipser vorne, die auch mal dann das 1-0 machen können. Und dann wird es sich wieder hinten reingestellt, was die Schweden im ersten Spiel gegen Spanien da hinten abgeliefert haben. Die standen ja teilweise schon nur noch um den 5-Meter-Raum drumherum. Also die haben wirklich alles gegeben und alles reingeschmissen. Also Kompliment an die Schweden auf jeden Fall.
Also ist der Tipp dann, wie geht die Gruppe aus?
Tipp von mir wäre Spanien mit Spanien als Erster und Schweden auf jeden Fall als Zweiter und dann die Slowaken als Dritter. Ich weiß nicht, Sören, anderer Meinung oder eine andere Reihenfolge?
Ja, die Schweden gewinnen gegen Polen, dann sind die als Gruppenerster, glaube ich, safe und dann gewinnt Spanien gegen die Slowaken und dann zieht Spanien als Zweites ein. Die Slowaken werden dann Dritter.
Also meines Erachtens müssen die Spanier gegen die Slowaken gewinnen, weil im Zweifel ein Unentschieden, glaube ich, auch zu wenig sein kann. Wenn die Schweden entsprechend... Nee, ein Unentschieden ist zu wenig für die Spanier. Also die müssen gewinnen und die Schweden werden mindestens punkten gegen Polen. Das heißt, meines Erachtens werden die Schweden als Erster und die Spanier als Zweiter in der Gruppe durchgehen. Oder umgedreht, je nach Torverhältnis.
Also wenn wir jetzt nach unseren Vorhersagen oder nach unseren Vermutungen, könnte es im Achtelfinale eventuell dann sogar schon zu einem richtigen Kracherspiel kommen. Da könnte nämlich Spanien gegen die Engländer schon aufeinandertreffen. Das wäre natürlich fürs Achtelfinale schon mal eine richtige Bombenpartie.
Da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, oder? Ich glaube, wir können auch bei entsprechender Platzierung auch so einen Bombengegner bekommen wie die Engländer. Kann das sein?
Ja, wir können sogar selbst auf die Engländer treffen. Also wenn England jetzt Gruppenerster wird, die spielen ja gegen Tschechien quasi im direkten Duell und wir Zweiter, und dann treffen wir auf die Engländer auf jeden Fall.
sind wir jetzt ja automatisch bei unserer Gruppe angelangt, oder? Also Gruppe F, Deutschland, Gruppe, unsere Gruppe.
Sind wir bei der deutschen Gruppe angelangt und da
Oder war das, war doch die Brücke sozusagen, die
hast du
geschlagen worden ist?
traumhaft geschlagen, Fabi. Hervorragend. Kommen wir zu deinem Top-Favoriten auf den Europameisterschaftstitel. Habe ich mir ganz dick letzte Woche noch notiert gehabt. Du hast die deutsche Mannschaft auf den Favoritenthron gehievt. Sah ja nach dem ersten Spiel nicht so wirklich danach aus. Da war ja die Presse auch sofort wieder da hier in Deutschland und hat die deutsche Nationalmannschaft für ihren nicht wirklich gerade mutigen Auftritt erstmal ein bisschen rund gemacht. Wie habt ihr denn das erste Spiel verfolgt? Wie waren denn da eure ersten Eindrücke?
Ja, ich glaube, da kann der Fabi am besten beginnen mit seinem Favoriten. Ich glaube, er hat gute Deutsche auch gegen die Franzosen gesehen, oder?
Also ich bin in dem ersten Spiel gegen Frankreich, ich habe danach habe ich kurz mit dir telefoniert, Tobi, wusste ich es noch nicht wirklich so einzuordnen, weil es so ein bisschen so ein Gefühlschaos war, wie man das Ergebnis jetzt deuten soll. Ich glaube, das Beste aus dem Spiel aus Sicht der deutschen Mannschaft oder aus unserer Sicht war, dass wir phasenweise wirklich gut mithalten können gegen so einen Gegner. Auf der anderen Seite war es natürlich dann auch die Ernüchterung, dass eine Mannschaft wie Frankreich einfach individuell auf der einen oder anderen Position noch mal besser besetzt ist. Das ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, das wusste man im Vorfeld auch. Trotzdem war es dann letztendlich eine verdiente Niederlage gegen Frankreich. Definitiv. Wir haben einfach zu wenig nach vorne gebracht. Es war ein bisschen zu harmlos auch. Letztendlich war es dann eigentlich ja so wie ein Stück weit einfach auch erwartet. Die Franzosen haben hinten in der Defensive, das war nahe der Perfektion. Also es war absolute Weltklasse, wie sicher die da standen. Es war kein Durchkommen. Und nach vorne, ja, da haben die da so einen wahnsinnigen wie Mbappé, der halt einfach den Unterschied ausmachen kann. Trotz alledem glaube ich im Laufe des Turniers, dass es mit Sicherheit die Möglichkeit gibt, im Falle, dass sich beide Mannschaften wieder treffen, dass es nochmal so eng wird und die deutsche Mannschaft an einem guten Tag und da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, nach dem zweiten Spiel auch so eine Mannschaft wie Frankreich schlagen kann.
Meint ihr denn, die deutsche Nationalmannschaft hatte einfach nur fehlenden Mut oder eher Respekt? Ich kann das jetzt nicht so wirklich einschätzen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Franzosen selber ein bisschen überrascht waren über das Auftreten der Deutschen. Die hatten ja von den Deutschen schon viel den Ball gelassen und haben sie auch immer erstmal machen lassen und haben ja dann auch wirklich erst angegriffen, wenn es dann vors eigene Tor kam der Franzosen und da waren sie natürlich sofort Präsenz, schnell die Ballgewinne und dann die Konter nach vorne. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Franzosen mit einer mutigeren deutschen Mannschaft gerechnet hatten.
Das ist das typische Spiel der Franzosen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du der Franzosen angeschaut hast in letzter Zeit, aber es ist nicht unüblich, dass die Franzosen gegen so einen Gegner den Ball denen überlassen, weil es eigentlich darauf ausgerichtet ist, dann in den gefährlichen Zonen letztendlich den Zugriff zu bekommen. Und das ist ja das, was ich eben meine. Das haben die ja in Perfektion ausgespielt. Also in den Zonen, in denen es gefährlich werden kann oder könnte. Da waren die Franzosen da und das ist auch genau das, was sie die letzten Monate ja auch immer schon gespielt hatten. Also das war eigentlich weniger Überraschung, dass die uns den Ball mehr überlassen haben. Die Kunst hier wäre ja dann gewesen, aus dem Ballbesitz dann etwas zu generieren oder etwas zu schaffen und das haben wir einfach nicht hinbekommen in dem Spiel. Weil, also ich wüsste jetzt keine wirklich hundertprozentige Torchance, abgesehen, wenn man sich jetzt schön reden will, einen Versuch, glaube ich, von Serge Gnabry. Oder sieht es jemand anders?
Ja, ich glaube, offensiv war das gerade im Vergleich zu den Portugal-Spielen wirklich enttäuschend. Aber wir konnten, glaube ich, auch nicht mehr. Und die Franzosen standen defensiv einfach exzellent. Und ich glaube auch, dass Jogi Löw wirklich auch ein bisschen Angst hatte, wenn man zu offensiv wird, dass man komplett ausgekontert wird. Und von daher glaube ich, dass wir, also wir konnten nicht besser spielen in der Offensive, weil die Franzosen es einfach überragend gemacht haben.
Ja, die haben ja dann durch ihre beiden anderen aberkannten Abseitstore auch nochmal ihre Qualität aufblitzen lassen. Ich erinnere mich ja an die Szene im 16-Meter-Raum, wo Mbappé vor drei deutschen Nationalspielern steht, zwei, drei Körperbewegungen macht und den Ball dann wirklich schön mit der Außenseite, mit dem Innenriss rechts an den Pfosten an Manuel Neuer noch vorbeidreht. Das war schon wirklich Weltklasse. Und dann hätte ich noch eine Sache, da wollte ich euch mal nach eurer Meinung fragen. Den langen Sprint, den Kylian Mbappé nach dem Pass von Pogba anzieht, wo er Mats Hummels gefühlte 10 Meter noch abnimmt. Richtig, keinen Elfmeter zu geben oder hätte es da Elfmeter geben müssen? Da würde ich jetzt mal eure Meinung gerne zuhören.
Sören, ganz gerne.
Ja, also ich glaube, Mats Hummels hat sich das mit dem Tackling, glaube ich, verdient, dass es kein Elfmeter wird und nach dem Sprint, weil es war schon ein bisschen unfair, dass er da in das Duell mit Mbappé gehen musste, aber kein Elfmeter. Für mich wirklich ein klasse Tackling.
Ja, also für mich wurde es überprüft. Es gab keinen Elfmeter, meines Erachtens auch zu Recht. Ich weiß, dass es gibt ein oder andere Kameraeinstellung, die vielleicht ein bisschen fies aussieht oder wo man gegen ihn auslegen könnte. Für mich war es einfach kein Elfmeter und ich war selbst Abwehrspieler. Ich glaube, ich hätte mich an seiner Stelle erstmal nochmal selbst gefeiert, wie wenn ich ein Tor geschossen hätte, weil es für mich halt einfach eine Mega-Grätsche war.
Ja, also für jeden Verteidiger, du hast es gerade gesagt, ich kenne es selber auch, also für jede gelungene Grätsche, vor allem wenn man noch einen Spieler einholt und dann kurz vorm Abschluss noch den Ball wegspitzelt, richtig geiles Gefühl. Chapeau Mats Hummels, dass er da wirklich nur bis zum Schluss durchgezogen hat und nicht einfach hat laufen lassen. Auf jeden Fall eine geile Aktion von Mats Hummels.
Ja, aber das Schöne ja in dem Spiel war, man ging dann aus diesem Spiel raus und dann man wusste, okay, die Franzosen, die sind nach wie vor genau das, wofür man sie gehalten hat. Und eigentlich haben sie dann jetzt beim zweiten Spiel diese These schon wieder ein Stück weit widerlegt und meines Erachtens dann genau das gezeigt, was ich gerade eben schon gesagt habe, ist, dass die gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, vielleicht lass es mal rein theoretisch, lass es die deutsche Mannschaft nochmal sein, durchaus, wenn wir so auftreten wie gegen Portugal, richtig Probleme bekommen. Richtig?
Ja, der offensive Auftritt der Deutschen, also es war kein Vergleich zum Frankreich-Spiel. Von der ersten Minute an war da Zug im ganzen deutschen Spiel, viel Bewegung, steile Pässe nach vorne in die Spitze, schnelle Ballkombinationen, die Seitenverlagerung häufig über die linke Seite. Also was die deutsche Mannschaft da abgeliefert hat, kein Vergleich. Übers komplette Spiel eigentlich die dominierende Mannschaft, kaum, vielleicht mal ein paar Minuten, mal ein bisschen sich eine Auszeit genommen. Aber eigentlich das Spiel über 90 Minuten, die Statistiken, also Ballbesitz, Torschüsse, Zweikämpfe, eigentlich alles für die deutsche Mannschaft gesprochen bei dem Spiel. Und ich glaube, das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung.
Absolut. Und ich glaube, wir haben auch eine
Woran lag
überragende.
das?
Ich glaube, wir haben auch eine überragende Moral gezeigt, oder? Also wenn du im Prinzip auf ein Tor spielst, dann kommt Portugal einmal nach vorne, macht das Ding rein und du spielst trotzdem so weiter. Also das war schon ein überragender Auftritt.
Woran lag das? Weil ich meine, ihr meintet ja im Vorfeld, dass die portugiesische Mannschaft fast sogar schon besser ist als die deutsche Mannschaft, vor allem auch von der Qualität.
Ja, ich muss mich da wirklich ein bisschen letzte Woche, also ich habe war von den Portugiesen sehr, sehr enttäuscht. Also die haben den Deutschen ja wirklich so viel Platz gelassen im Angriffsdrittel, nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen, was die Franzosen im ersten Spiel deutlich besser hinbekommen haben. Die Portugiesen sind auch überhaupt nicht mit den schnellen Seitenverlagerungen der deutschen Nationalmannschaft zurechtgekommen. Teilweise habe ich mir wirklich gedacht, und das ist ja fast Kreisklassenniveau in der Verteidigung, wie da mit einfachen Chipbällen oder leichten Seitenverlagerungen Überzahl teilweise mit zwei, drei Leuten auf einer Seite generiert worden ist. Also das darf eigentlich nicht passieren. Auch Robin Gosens brauchen wir, glaube ich, nicht weiter noch in den Himmel loben. Ich glaube, der hat Spiel seines Lebens gemacht bis dato. Was der da auf der linken Seite geackert hat, den hat ja überhaupt keiner in den Griff bekommen. Auf der Seite war, glaube ich, Bernardo Silva, der ihn da so ein bisschen hätte in seinem Offensivdrang eingrenzen müssen. Aber Robin Gosens habe ich grundsätzlich eigentlich immer ohne Gegenspieler gesehen, oder? Der hatte da ja komplette Freiheiten auf der linken Seite, konnte mehr oder weniger machen, was er wollte.
Ja, also ich glaube, er hat eine linken Seite, war seine, wenn er dann noch weiter tief ins letzte Drittel kam, war dann noch Nelson Semedo bei den Portugiesen als Rechtsverteidiger auf dem Feld. Ich glaube aber, wenn man ganz ehrlich ist, wir analysieren jetzt wieder die Portugiesen, die nicht gut waren. Und das ist nämlich immer genau das, was ich im Vorfeld auch schon mal gesagt habe. Lass uns lieber mal die Deutschen analysieren, die einfach richtig stark waren. Und das ist meines Erachtens auch Portugal wieder eine Mannschaft gewesen, die uns immer schon lag bei Turnieren. Und das haben wir wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ich glaube, im Nachhinein war vielleicht die Niederlage gegen die Franzosen ja, vielleicht der Auslöser auch zu dem, was wir dann gestern sehen durften, von der ersten Minute an wirklich ein Spiel nach vorne, was für die deutsche Mannschaft eigentlich auch ein bisschen überraschend war. Ich fand, dass unfassbar viel Tempo war in unserem Spiel, teilweise oder phasenweise. Und Sören, du meintest es dann eigentlich eben schon, eigentlich aus unserer ersten ja, Druckphase oder Überlegenheit, der Konter, der im Übrigen auch von Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auch genauso eine Szene, woran man einfach sieht, dass er das Prädikat Weltklasse einfach zurechtträgt, ist dieser Sprint über fast 80, 90 Meter, dann musste er zwar nur noch einschieben, letztendlich war es aber dann so, dann kam direkt die Reaktion und ich fand, das war gestern von der ersten Minute an eine unfassbar überragende Leistung.
Wobei in der Schlussphase haben wir auch einige Gänge rausgenommen und ich kann mich an den Schuss von Renato Sanchez erinnern, an den Pfosten. Da stand es 4-2, wäre der Ball reingegangen bei 4-3, also dann wären wir wahrscheinlich nochmal wirklich, hätten wir nochmal das Zittern angefangen, aber defensiv, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ganz so souverän standen wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr.
Ich denke mal, das war auch ein bisschen geschuldet, der Wechsel, die Jogi Löw dann vorgenommen hat. Ich denke, beim Stand von 4-2, ich glaube, war eine Viertelstunde, 20 Minuten Verschluss, hat Deutschland bis dato eigentlich alles soweit gut im Griff. Und die Portugiesen, klar hatten die Portugiesen dann wieder ein bisschen mehr vom Spiel. Aber wenn ich Niklas Süle reinbringe, Emre Can, darf eigentlich auch nicht mehr so viel passieren. Und ich sag mal, das 4-2 passiert durch einen Freistoß, wo einfach keine Abstimmung da war. Der Ball segelt lang, ist lang in der Luft an zweiten Pfosten, wo kein Verteidiger schon mal steht. Und dann wird der Ball in die Mitte gespielt, wo auch wieder überhaupt kein Verteidiger ist. Also das darf definitiv im Achtelfinale, Viertelfinale nicht passieren. Aber alles in allem hätte ich, glaube ich, selbst wenn das 4-3 gefallen wäre, kurz danach hat Leon Goretzka noch die Chance mit dem Konter, wo er die Latte trifft, wäre, glaube ich, nicht mehr viel schief gegangen.
Also wie gesagt, es stand 4-1. Ich glaube, dann meinte Löw den Zeitpunkt auch zu nutzen, um den einen oder anderen vielleicht auch noch ein paar Minuten Pause zu geben. Dann kassierst du per Standard das 4-2. Letztendlich war es für mich dann trotz alledem nicht so stark gefährdet. Oder ich hatte nie jetzt eigentlich die Angst oder die Befürchtung, da könnte es jetzt nochmal richtig eng werden. Klar, wenn das 3-4 fällt, ja gut, aber es ist nicht gefallen, deswegen ist es hypothetisch oder weiß ich nicht, ob wir darüber diskutieren müssen. Für mich ist es einfach jetzt gestern auch ein Spiel gewesen, oder ein Spieltag in der Gruppe, wo man einfach gesehen hat, dass mit Sicherheit auch eine deutsche Mannschaft in Form jeder anderen Mannschaft in dem Turnier gefährlich werden kann. Und ich finde, das hat man eindrucksvoll untermauert gegen so eine Mannschaft wie Portugal. Letztendlich geht es darum jetzt, was am Ende des Tages für eine Platzierung in der Gruppe am Ende des Tages rausspringt. Von Platz 1 bis, ich glaube, Platz 4 sogar auch noch, glaube ich, oder?
Könnte eventuell sogar auch noch zustande kommen, aber gehen wir mal vom Optimalfall aus. Wir gewinnen unser letztes Spiel gegen die Slowakei. Interessant wird es dann natürlich, was die Franzosen im letzten Spiel gegen die Portugiesen machen. Trennen die sich unentschieden, gehen die Franzosen hinter uns als Gruppenzweiter ins Achtelfinale. gewinnen. Die Portugiesen haben die 6 Punkte. Also dann wird es wahrscheinlich dann auf den direkten Vergleich
ankommen. Ja, die bleiben hinter uns auf jeden Fall.
Die bleiben hinter uns, ja. Richtig. Also ich denke mal, aus unserer Gruppe könnte vielleicht sogar der Gruppendritte dann auch ins Achtelfinale noch weiterkommen.
Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube für mich, der Auftritt gestern, der macht Lust auf mehr. Und ich glaube auch, jetzt kommen noch mal ein, zwei Optionen dazu, die Jogi Löw hat mit Leon Goretzka, der für mich vielleicht dann doch irgendwann mal ein Kandidat für die erste Elf ist. Für wen letztendlich, ja, müsste man im Detail dann wahrscheinlich versuchen zu analysieren, ob es dann Gündogan oder Kroos ist, aber für mich einfach auch die Möglichkeit, nochmal da ein Stück weit mehr Tempo reinzubringen vielleicht. Und wie gesagt, ich halte von Goretzka extrem viel als Box-to-Box-Spieler. Und wie gesagt, und hinten drin, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir gefiel Rüdiger jetzt eigentlich nicht so gut. Ich habe manchmal noch das Gefühl, dass er einer der ist, der das Ganze ein bisschen immer wieder ins Wackeln bringen könnte, obwohl er es dann doch irgendwie gut macht. Das ist nur mein Gefühl, aber vielleicht wäre da auch noch eine Möglichkeit, eine Position letztendlich zu tauschen. Und von daher, ich bin auf jeden Fall erstmal sehr zufrieden mit der deutschen Mannschaft.
Ich hätte eine Position noch. Ich denke mal, zum letzten Spiel wird Joachim Löw auch erstmal die gleiche Elf ins Rennen schicken. Leon Goretzka wird mit sicherlich seine Halbzeit bestimmt bekommen. Aber wahrscheinlich rechnen wir mit tiefstehenden Ungarn, sodass ein Spieler, der momentan ein bisschen hinten abfällt oder nicht mehr wirklich berücksichtigt wird, was ich ein bisschen schade finde, ist Timo Werner. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Klar, gegen die Ungarn würde er jetzt wahrscheinlich erstmal auch keine Option sein. Aber den hätte ich auch schon noch mal gerne zum Beispiel jetzt gegen Portugal gesehen. Aber da wird es wahrscheinlich dann auf Havertz und Gnabry wieder hinauslaufen im letzten Spiel, oder?
Also, ich weiß ja, bevor Sören, du kannst mich ja jetzt dann gleich, oder du kannst mir einen Strick draus drehen, was ich jetzt sage. Für mich, Timo Werner, der hat im Spiel gegen Frankreich, ist er ja eingewechselt worden, war sehr unglücklich. Dazu habe ich noch seine Pressekonferenz im Ohr, die er kurz vor dem Spiel gegeben hat, wo er nur meinte so, ja, ob ich jetzt spiele oder nicht, im Moment sind andere vorne dran. Boah, als Spieler, wenn ich Nationalspieler bin, wenn ich so ein Turnier spiele, dann möchte ich spielen. Und dann setze ich mich nicht hin und sage, Moment, haben sie andere mehr verdient, sondern dann reiße ich mir so den Hintern auf im Training, dass ich eine echte Option bin. Dann kam er gegen Frankreich, hat er ein paar Minuten bekommen. Die Körpersprache war für mich dann auch schon nicht gut. Und wenn man mal ehrlich ist, die drei vorne im Moment, die haben es jetzt gestern gut gemacht. Teilweise gegen Frankreich war es einfach unglücklich, weil sie kaum ins Spiel gekommen sind. Aber wen willst du da vorne jetzt rausnehmen? Kai Havertz? Glaube ich nicht. Thomas Müller in der Art und Weise, auch wie er gestern wieder gespielt hat, ist absolut unersetzlich. Und dann ist die erste Alternative, die er nach vorne hin einfach im Moment hat, ist Leroy Sané, weil er vielleicht nochmal mehr besser im 1 gegen 1 ist. Von daher hat für mich Timo Werner jetzt im Moment, so wie du auch sagst, eine wahnsinnige Enttäuschung, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, ihm mehr Spielzeit zu geben.
Ja, kann ich dem zustimmen. Ich glaube, im Moment ist kein Platz für Timo Werner. Du hast gesagt, wenn gewechselt wird vorne, ist Sané der erste Mann und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil für mich nach wie vor, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ist auch Timo Werner ein klarer Neuner. Mir gefällt er jetzt nicht, wenn er immer von außen nach innen zieht. Und da ist das System natürlich im Moment auch nicht für ihn ausgelegt. Und vorne drin ist Müller dann auch gesetzt. Und im Moment geht kein Weg an den drei vorbei. Und dann ist, wie gesagt, schon Sané der Mann für den Wechsel.
Ich denke jetzt mal, im letzten Spiel wird auf jeden Fall noch ein paar Minuten, ich denke mal so die letzten 20 Minuten, je nachdem wie das Spiel auch laufen wird, wird Thomas Müller bestimmt auch mal eine kleine Verschnaufpause bekommen. Und Flo Neuhaus wird bestimmt mal noch die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren.
Also ich gebe dir recht, dass der ein oder andere je nach Spielverlauf mit Sicherheit eine Pause bekommt, aber er wird alles tun, aber keine Experimente. Dafür ist dieses Spiel auch zu wichtig und selbst wenn das Spiel früh entschieden ist, das wird der ein oder andere ein paar Minuten bekommen, aber dass er jetzt wirklich anfängt, irgendwelche Sachen auszuprobieren oder irgendwelche Leute einfach reinzuschmeißen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, mal angenommen, er setzt Goretzka wieder auf die Bank, dann ist das wahrscheinlich mit einer der ersten Einwechselspieler, die er hat. Dann haben wir es eben gerade schon analysiert mit Leroy Sané, das ist dann mindestens der zweite. Und du hast halt einfach da auch ein Stück weit ja, eine Hackordnung in dieser Mannschaft. Es gibt noch einen Emre Can oder Niklas Süle. Ob er jetzt da die, wie sagt man denn da, die Fleißarbeitsminuten in Spiel 3 verteilen wird an Neuhaus, dann kann er die auch noch an Robin Koch beispielsweise oder Christian Günther, sorry, verteilen. Ob er das dann letztendlich macht, ist, glaube ich, dann müsste es schon ein sehr, sehr deutlicher Spielstand sein, meines Erachtens.
Ja, werden wir mal schauen. Aber Joachim Löw ist ja bekannt, dass er dem einen oder anderen, der sich auch voll reinhaut, immer mal wieder ein paar Minuten schenkt. Und ja, nächstes Spiel am Mittwoch dann gegen die Ungarn um, ich weiß gar nicht, 18 Uhr ist, glaube ich, das, 21 Uhr ist das Spiel auch wieder.
21.
21 Uhr. Ja, und dann können wir wahrscheinlich dann auch mit dem Achtelfinale dann auf jeden Fall planen. Fabi, wir haben noch deine Gruppe, die Gruppe A. Da müsste, glaube ich, das Spiel jetzt zu Ende gegangen sein, meine ich.
Ja.
Italien.
Und da habe ich überhaupt gar keinen Sachverstand anscheinend versucht, euch zu erzählen. Also ausgenommen den Italienern. Zu den Italienern, was gibt es zu den Italienern sagen? Es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber teilweise eine Freude, den Italienern zuzuschauen, weil es eben nicht der typische italienische Fußball ist, sondern wirklich, das ist eigentlich für mich immer so eine Sache gewesen, die schwer vorstellbar, sondern die ersten beiden Spiele, die beiden 3:0s, das war teilweise super Fußball, was sie da hingelegt haben. Dazu noch eben auch, wie letzte Woche schon erwähnt, der ein oder andere wirklich attraktive Topspieler drin. Für mich das zentrale Mittelfeld mit Verratti, Jorginho. Das ist so unfassbar spannend, einfach zu gucken. Es macht richtig Spaß, Italien anzugucken. Und dann, ja, alle Voraussagen, Einschätzungen, die waren letztendlich falsch. Also ein ganz schwaches, enttäuschendes Türkei oder die enttäuschende Türkei. Ich glaube, in allen Belangen enttäuschend. Ich glaube, wenn ich es irgendwo mal richtig irgendwo gelesen habe, war Türkei oder die Erwartungen in der Türkei waren sogar gingen so weit, dass man den Titel zugetraut hat. Für mich, ja, wahrscheinlich schwer im Vergleich mit den anderen Top-Nationen, aber es ist mit Sicherheit eine der Top 5 größten Enttäuschungen der Europameisterschaft. Die Schweizer für mich auch ein Stück weit, auch weil sie einfach nicht das gezeigt haben, was sie vielleicht zeigen könnten. Und dann gibt es die ganz große Überraschung für mich eigentlich in der Gruppe mit Abstand, qualitativ auch das schlechteste Team, wird überraschend und letztendlich auch absolut verdient Zweiter in der Gruppe. Und jetzt kommt ihr dran und könnt mir gerne erklären, warum Wales als Zweiter in dieser Gruppe durchgeht.
Also die walisische Mannschaft hat, glaube ich, all ihre Tugenden ins Spiel reingebracht, für die sie bekannt sind. Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und einfach der pure Wille, bei jedem Spiel alles rauszuhauen. Und auch fußballerisch nach vorne sah das phasenweise des Öfteren wirklich richtig stark aus. Und wir vergessen immer, bei den Walisern sind ja jetzt auch die ein oder anderen Spieler, die wir auch aus den internationalen Top-Ligen kennen. Ich meine, Gareth Bale, okay, die letzten Jahre bei Real, da wollen wir jetzt mal nicht wirklich drüber sprechen. Aber wenn er zur Nationalmannschaft kommt, überragend. Dann Aaron Ramsey, der in vielen Top-Clubs gespielt hat in Europa. Also da ist auf jeden Fall, hat sich eine gute Mannschaft zusammengefunden. Die Schweiz natürlich ein bisschen enttäuschend. Die hatten jetzt ihr Spiel gegen die Waliser unentschieden gespielt und sind jetzt aufgrund des Torverhältnisses nur Dritter geworden. Aber unsere Prognose, glaube ich, war letzte Woche Italien und Schweiz auf 1 und 2. Und ich glaube, die Türken hatten wir sogar auch noch vor den Walisern gesetzt. Also da haben wir uns ein bisschen vertan.
Also bei mir waren die Türken tatsächlich auf 2. Ich glaube, bei euch waren es die Schweizer auf 2. Bei mir waren die Türken sogar auf 2. Von daher, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, also ich bin jenseits von Gut und Böse bei meinen Einschätzungen gewesen, aber für mich halt einfach auch ein Stück weit die Enttäuschung in Schweiz und Türkei in der Gruppe, die zu keinem Zeitpunkt eigentlich das ja, gezeigt haben, wo ich eigentlich der Meinung war, dass sie es zeigen können. Auch so ein Spiel von den Schweizern, wenn du auch so einen gewissen Anspruch hast, dann darfst du aber nicht so chancenlos sein gegen die Italiener. Also du kannst gegen die Italiener verlieren, so wie es die Walisen heute gemacht haben, mit 1-0. Gut, sicherlich vielleicht auch geschuldet den ein oder anderen Umstellungen. Die Italiener waren durch. Trotz alledem ist es halt einfach als, dann darfst du nicht 3-0 untergehen und einfach keine Chance haben. Dann gehst du in das zweite Spiel rein und du holst dann nur einen Punkt gegen die Mannschaft, wo jede andere Mannschaft in der Gruppe, nämlich also gegen die Walisen, mit 3 Punkten geplant hat, und du gehst dann mit einem Unentschieden raus. Das ist leider Gottes dann aus Sicht der Schweizer einfach zu wenig. Und meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es ihr seht, selbst wenn die jetzt als Dritter weiterkommen, die Schweiz ist keine Mannschaft, vor der die anderen zittern, wenn sie gegen die spielen müssen. Glaube ich, ganz im Gegenteil.
Ja, gebe ich dir auch recht. Also die Schweiz wird wahrscheinlich im Achtelfinale die Segel streichen müssen. Die Italiener werden jetzt in der nächsten Runde auf den, was habe ich gerade nachgeschaut, auf den zweiten der Gruppe C treffen. Da wird es wahrscheinlich entweder die Ukraine oder Österreich. Wahrscheinlich auch nur eine Durchgangsstation für die Italiener. Sowohl die Ukraine als auch die Österreicher sehe ich nicht wirklich in der Lage, die spielstarken Italiener aufzuhalten.
Siehst du mal. Und dann hast du als Wales vielleicht auch noch mal ein ganz großes Glück und du gehst den Belgiern aus dem Weg und du bekommst den zweiten aus der Gruppe B. Das steht nämlich schon fest. Und das ist dann, je nachdem, wer letztendlich durchkommt, Finnland, Russland. Und mal, hey, ganz ehrlich, wie es in der K.O.-Phase nun mal so ist, ne? Also es
Ein
kann
50-50
das
Spiel.
Turnier, ja, also und ohne dass ich jetzt auf einmal damit sagen will, die Waliser laufen oder hier fegen einmal durchs Achtelfinale durch. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, so wie du es gerade eben gesagt hast, Einsatz, Kampf, Wille, alles stimmt und du wirst dafür belohnt und du kommst in eine K.O.-Phase und wahrscheinlich von den Walisern, von den Jungs, die da im Kader stehen. Für die ist es sowieso schon mit eins der größten Dinge, die die wahrscheinlich mit ihrer Nationalmannschaft in ihrer Karriere erleben. Und dann spielst du eine K.O.-Phase und hast vielleicht noch einen Gegner, wo du sogar an einem richtig guten Tag auch nochmal die nächste Überraschung schaffen kannst. Und von daher, irgendwie kann man sich ja eigentlich nur für so eine Mannschaft wie Wales dann einfach freuen und auch Gareth Bale viel gescholten, der offensichtlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn der so ein Interview gibt, wie sehr man ihm einfach den Spaß anmerkt, den er mit der Mannschaft hat und den er im Moment hat. Von daher, irgendwie finde ich es eine ganz nette Überraschung und ich freue mich für die Walisen.
So, und dann Italiener also weiterhin mit super Auftritten und weiterhin der Top-Favorit auf den Europameisterschaftstitel.
Absolut, absolut. Italien wird Europameister. Habe ich ja schon letzte Woche gesagt. Und die haben es eindrucksvoll jetzt unterstrichen in der Gruppenphase. Für mich nach wie vor die stabilste Mannschaft. Vielleicht die Belgier kann man noch dazu rechnen, die auch sehr stabil aufgetreten sind. Aber Italien, klar, klarer Favorit.
Jetzt lass es doch einmal über deine Lippen kommen und nenn doch in diese Riege bitte auch einmal die Deutschen.
Ja, aber so stabil sind die Deutschen nicht aufgetreten, oder? Die haben nur ein gutes Spiel gegen Portugal.
Ja, ich sehe schon, ihr beide werdet
Gut,
euch da
komm,
bestimmt
dann
in der
sag
nächsten
wenig,
Folge eins.
dann nimm doch wenigstens du einmal die Deutschen da in diese Riege rein.
Also, um es kurz zu machen, ich sage jetzt mal 4 Nationen, die mich jetzt nach den ersten beiden Spieltagen schon wirklich. Ja, ich glaube, ich muss 5 sagen. Die Italiener vorneweg, die Niederländer, die deutsche Nationalmannschaft nach ihrem zweiten Auftritt auf jeden Fall und auch die Franzosen trotz des Unentschiedens gegen starke Ungarn. Also die 4 Nation, 5 Nationen spielen für mich um den Titel mit.
Finde ich tatsächlich interessant, dass du das jetzt sagst, weil jetzt komischerweise auch keiner von euch beiden die Spanier noch mit reingenommen hat. Die Engländer fehlen. Also nicht, dass ich die jetzt mit reinzähle, aber ich finde es nur interessant, weil man auf einmal merkt, dass nach dem zweiten Spieltag diese Favoritenrollen sich tatsächlich anders verteilen. Meine Frage jetzt mal an euch zwei, wer war denn bisher so der Spieler des Turniers oder gab es da einen, den ihr besonders ja, als den Spieler schlechthin bisher, der da das Spotlight auf sich zieht? Wer gab's oder wer ist es denn aus eurer Sicht? Oder ob es gibt's überhaupt jemanden?
Namen, den man vielleicht nicht auf dem Zettel hat, Spinazzola von Italien, der auf
Das
links
gibt's doch nicht, verdammt, den wollte ich auch sagen. Mann, der ist mir auch super ins Auge.
Überragende Spieler.
Ja, da hat er mir den besten Spieler, der mir auch optisch mit am besten gefallen hat bei der Euro, schon vorweggenommen.
Optisch.
Ja, optisch, jetzt spielerisch, Entschuldigung, spielerisch. Habe ich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, sehr schön. Ja, wen haben wir dann noch? Wer ist noch so ins Auge gefallen? Der Niederländer auf der rechten Seite, Dumfries. Ein Kraftpaket, eine Maschine auf der rechten Seite, marschiert da rauf und runter. Also auch ein klasse Spieler. Und wen hatten wir noch? Macht das Beste in seiner Mannschaft momentan, was möglich ist. Bei den Schweden, Alexander Isak. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Also der ist ja momentan.
Ich glaube, du kannst noch einen aus deutscher Sicht, kannst mit Sicherheit auch noch nennen, der im Moment gerade wahrscheinlich das Spotlight so auf sich
Lass mal
zieht.
kurz überlegen, da wird Atalanta Bergamo wahrscheinlich gestern Abend hat ein oder andere graue Haare mehr bekommen haben. Da werden wahrscheinlich nach der Euro die ein oder anderen Angebote für Robin Gosens ins Hause flattern. Oder wie seht ihr das? Noch eine Saison in Bergamo? Ich denke schon, oder?
Mich würde es erstmal interessieren, was Fabi sagt, wer sein Spiel ist. Zählst du die ganze deutsche Mannschaft auf oder?
Tatsächlich für mich, was jetzt eigentlich komisch ist, weil vorher habe ich euch total widersprochen, was die Qualität oder des Turniers im Allgemeinen angeht. Für mich ist es eigentlich, ich finde es interessant, was ihr alles sagt, für mich aber noch nicht das Turnier, wo es den Spieler gibt, über den alle reden. Es sind die üblichen Verdächtigen in den jeweiligen Mannschaften mit, ja, vielleicht mit der jeweiligen Ausnahme, so wie jetzt bei uns in Deutschland mit der Robin Gosens. Vielleicht, wenn man über die Ukrainer spricht, dann spricht man über Jarmolenko mit Sicherheit auch und Zinchenko. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist jetzt nicht dieser eine Spieler, sondern wir könnten jetzt jede Mannschaft einmal durchgehen und sagen, okay, vielleicht in der Mannschaft wäre es der oder der Spieler, aber es gibt jetzt nicht diesen Top-Spieler, den ich jetzt für mich ausgemacht habe bei dieser EM bisher.
Gebe ich hier vollkommen recht. Also noch kein Spieler hat wirklich so den Stempel aufgedrückt. Lukaku bei Belgien hat noch keine 4 Tore geschossen. Wen können wir noch? Okay, Mbappé auch noch nicht wirklich im Spiel. Gute Aktion, bisschen Pech bei den Abschlüssen. Aber ich weiß, was du meinst, Fabi. Also vielleicht kommt die Überraschung noch. Oder der ein oder andere Spieler wird dann erst ab
Vielleicht,
dem
also ich.
Achtelfinale noch erstmal zur Topform auflaufen.
Ja, meistens ist es ja dann so, dann muss einer 5, 6, 7 Tore im Verlauf des Turniers schießen. Aber ich fand halt einfach so, es hat sich ja, wer mir jetzt ganz spontan einfällt, mag vielleicht ein wirklich schlechtes Beispiel sein. Aber könnt ihr euch an die WM erinnern, als James Rodriguez damals noch bei Monaco, als dessen Stern aufging während dem
Ja,
Turnier und
damals
einfach
mit
nur jeder
Kolumbien.
über James Rodriguez gesprochen
Ja,
hat? Genau.
richtig.
Und so ein Spieler gibt es für mich jetzt im Moment eigentlich noch nicht. Also mir fällt keiner ein klar. Und so wie du auch sagst, Tobi, Isak, ich glaube, die Dortmunder sind jetzt direkt schon wieder ans Verhandeln gegangen, um den eventuell wieder zurückzuholen. Klar, und wie gesagt, aber so der Spieler schlechthin gibt es nicht. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was euch an der EM speziell aufgefallen ist? Oder was ist anders? Oder was ist besonders an der EM?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich für mich persönlich sagen, ich hatte, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich hatte schon fast Freudentränen in den Augen, wo ich die Bilder am Freitagabend aus Wembley gesehen habe. Strömender Regen, ein volles Wembley-Stadion, Schottland, England oder auch das ausverkaufte Stadion zweimal in Ungarn. Die Fans sind wieder zurück in den Stadien. Also das hat mich schon, eine leichte Gänsehaut habe ich auf jeden Fall bekommen. Stimmung war super in den Stadien, wo Zuschauer da waren, auch die Dänen in Kopenhagen. Also die Zuschauer lechzen wirklich danach, wieder zurück endlich ins Stadion zu kommen.
Also für mich bisher, unabhängig vom Fußball, also von der Qualität des Fußballs, aber für mich der Unterschied schlechthin ist, man sieht, dass bei jedem Tor beispielsweise, es ist eine andere Emotion in dem Spiel, glaube ich. Das finde ich, sieht man deutlich. Also auch bei den Spielern, wenn ein Tor geschossen wird, die Fans sind wieder dabei. Es macht auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile auch wieder, ist es okay, wenn man Fußball mit Ton schaut. Das war nämlich grausam die letzten 1,5 Jahre. Und ich finde einfach, dass man langsam wirklich auch wieder ja, wirklich Spaß dran entwickelt und vor allem auch für die Fans im Stadion, aber auch genauso die Spieler. Also so kommt es mir zumindest vor.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen mal das Beste hoffen, dass nach der Europameisterschaft auch dann vielleicht in den Ligen auch wieder immer mehr Zuschauer zugelassen werden und dass wir dann vielleicht hoffentlich endlich mal wieder normale Zustände in den Stadien bekommen werden. Ja, sind wir eigentlich, denke ich mal, haben wir die beiden Spieltage so gut überblickt und jetzt haben wir noch einen Spieltag. In der einen oder anderen Gruppe ist es noch ziemlich eng und spannend. Dann denke ich, werden wir uns jetzt nach dem dritten Spieltag nochmal treffen und zusammensetzen und dann nochmal einen Blick aufs Achtelfinale machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
Vielleicht, Sören, schaust du nochmal richtig intensiv die deutsche Mannschaft an. Vielleicht schaust du dir nochmal das Spiel von gestern an, um dann letztendlich die Stärken auch zu erkennen der deutschen Mannschaft.
Ja, ich werde mich intensiv nochmal mit Deutschland beschäftigen, auf jeden Fall.
Okay, gut, dann ist Sörens Hausaufgabe fürs nächste Spiel auf jeden Fall mal 90 Minuten Deutschland komplett von vorne bis hinten mal alle Statistiken durchwälzen, aufschreiben und dann kann er uns bestimmt einen guten Spielbericht dann am Donnerstag oder Freitag dann liefern. Jungs, danke.
Ja, der Auftrag für ihn muss sein, Fan zu werden. Also der Auftrag für ihn muss sein, bis wir sprechen das nächste Mal am Mittwochabend oder am Donnerstag, mal gucken. Der Auftrag muss sein, bis dato Fan der Nationalmannschaft zu sein.
Ja, aber das liegt ja nicht an mir, das liegt ja an der Nationalmannschaft.
Okay, wir machen jetzt hier an dieser Stelle besser Schluss. Jungs, einen schönen Abend euch noch. Ja. Dankeschön.
Alles klar. Danke.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören.